Judith, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Bist du immer bereit? So richtig bereit?
Nee, es gibt viele Situationen, in denen ich überhaupt nicht bereit bin. Aber wo sollte ich da anfangen? Aber es gibt auch Momente, da bin ich richtig bereit. Aber ich kann es nicht immer kontrollieren.
Und im christlichen Glauben, das richtig bereit sein. Du weißt doch, was ich hinaus will. Wärst du dabei unter denjenigen, die bereit sind, oder wärst du manchmal auch auf der anderen Seite?
Du meinst, wäre ich eine kluge Jungfrau oder wäre ich eine dumme?
Matthäus 25. Darauf will ich heute hinaus.
Also tendenziell haben wir jetzt bis jetzt gelernt, sind wir eigentlich eher immer die dummen Jungfrauen, würde ich sagen.
Schade, da könnte man ziemlich viel verpassen. Also Matthäus 25, erzähl uns mal die Geschichte.
Das ist schon relativ zum Ende des Matthäus-Evangeliums. Und Jesus hat schon relativ viel gesagt und gemacht und getan und seine Bergpredigt ja auch hinter sich gebracht. Und jetzt ist die Frage, wie ist es eigentlich, wenn du wiederkommst? Wie ist das Himmelreich? Also die wissen auch schon, es ist auch schon angekündigt, dass er sterben wird, auch wenn sie das natürlich noch nicht verstehen. Und dann bringt er Gleichnisse dafür. Also wie ist das, wenn dann das Himmelreich uns wirklich erwischt? Und er bringt dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen, von den Doofen und den nicht so doofen oder von den Doofen und den Klugen. Und die sind deswegen doof und klug, weil die Geschichte ist, er wird als erst der Wiederkommende wird als Bräutigam bezeichnet, auf den die Jungfrauen warten. Und dunkel nachts und der kommt und es ist nicht so ganz klar, wann er kommt. Irgendwann kommt er. Und dann die Klugen, die bereiten sich eben vor. Die haben dann Öllampen und sie haben auch noch Ersatzöl, falls das Öl ausgeht. Und die Dummen, die nehmen einfach nur die Kerzen mit raus, haben kein Öl mehr. Und dann schlafen sie ein und kriegen nicht mit, dass er kommt. Er weckt sie auf und bei den einen ist die Lampe aus und bei den anderen nicht. Und die, die die Lampe anhaben, die können ihn kommen mit. Ist dann auch nicht ganz richtig klar, wer davon jetzt geheiratet wird. Aber auf jeden Fall sind die, die nicht vorgesorgt haben, die, die nicht bereit sind und kein Öl mitgenommen haben, die, die am Ende dumm dastehen und nach dem Gleichnis jedenfalls nicht ins Himmelreich kommen.
Schade. Also, warum teilen die nicht? Es kommt ja auch in der Geschichte vor, es ist dann klar, okay, es ist Nacht, weil es ist einfach nicht klar, wann er kommt. Sie dachten, er kommt, der Bräutigam. Deswegen sind sie alle da schon unterwegs mit ihren Lampen und dem Öl, die einen eben ohne Öl. Und dann fragen die, ja, gebt uns doch mal bitte was von eurem Öl ab. Und die sagen, nein, die machen das nicht und sagen, kauft euch doch was. Die gehen also Öl kaufen und in dem Moment, wo sie nicht da sind, kommt der sogenannte Bräutigam und die verpassen das dann. Die versuchen dann später quasi noch, das ist ja eine Metapher fürs Himmelreich, dem quasi dort einzutreten. Das geht dann aber nicht mehr, weil die nicht erkannt werden.
Ja, oder weil sie ihn nicht erkennen oder weil sie zu spät sind, weil sie eigentlich nicht da sind. Ja, genau, nichts mit Nächstenliebe, nichts mit Helfen, nichts mit Teilen. St. Martin war ja gerade. Ist alles nicht an dieser Stelle. Und das ist auch wieder der Moment, wo es wichtig ist, die Ebene zu halten und zu sagen, es geht, worum geht's hier eigentlich? Worum geht's?
Also, worum geht's? Ich mag ja eigentlich dieses Wort Brautjungfern gar nicht. Es hat mich aber nicht gestört in diesem Text, weil hier einfach wieder klar ist, es ist ja ein Gleichnis. Es wird ja schon vorher so angekündigt in den Textstellen davor in der Bibel. Und es sind eben diese 10 Jungfern, die sich dadurch irgendwie auszeichnen, dass sie jemanden heiraten wollen und sich darin unterscheiden, dass sie unterschiedlich vorbereitet sind.
Genau, alle wollen ihn. Alle wollen den Bräutigam, der kommt, heiraten und mit ihm dann wegziehen. Was das für ein Bräutigam ist, was das für eine Braut ist, was überhaupt die Hochzeitsgrundlage ist, wo die dann hingehen und ob sie Kinder kriegen, ist überhaupt gar nicht Thema, sondern es ist eigentlich nur dieses Beziehungsverhältnis, was hier angedeutet wird. Es gibt 10 Leute, die wollen das eigentlich alle dringend. Die wollen alle heiraten. Und jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass sie nicht sagen können, wann der Bräutigam kommt und dass es sowas gibt, also dass sie sich vorbereiten müssen, damit sie dann auch, also eigentlich so bereit sein müssen, dass sie jederzeit, wenn er an der Tür klopft, sagen können, so, wir stehen jetzt hier parat.
Stell mir das jetzt mal so vor, okay, ich wäre gern parat, ich wüsste gar nicht, wie ich parat wäre. Also hier gibt es ja das Beispiel, okay, diese Öllampen, die eben Öl brauchen, damit sie brennen können, damit es Licht gibt. Aber das ist ja eine Metapher, also wie sind wir denn im Leben theoretisch bereit?
Also hier in dem Gleichnis ist ganz klar, wird ausgezeichnet, die einen haben, also es brauchen alle Lampen, weil es dunkel ist, sonst sehen sie den nicht. Und die einen haben vorgesorgt und die anderen nicht. Und in dem Moment, in dem die dann merken, ah, wir hätten eigentlich noch mehr Öl gebraucht und weggehen, um die Vorbereitung zu treffen, die sie eigentlich hätten treffen müssen, ist es zu spät. Und dann kommen sie gar nicht mehr rein. Mehr wird jetzt erstmal hier nicht gesagt. Und die Frage wäre jetzt, wofür ist das eine Metapher?
Das ist ja eine Metapher jetzt. Es erzählt uns, es wäre eben dieses Braut-Bräutigam. Es ist ja aber nicht ganz klar, wer dieser Bräutigam ist. Deswegen hebt es sich ja auch irgendwo wieder auf. Also wir verlassen diese Ebene der Metapher. Es geht der Bezug zum Leben, zur Lebendigkeit, zum Tod und dann zum Himmelreich. Das ist doch die Metapher, oder?
Er redet ja über sich, aber er macht das wie immer eben nicht, indem er direkt sagt, und wenn ich wiederkomme, ist es folgendermaßen. Sondern sie fragen, also sie reden ja mit ihm. Also sie reden mit ihm in dieser, auf der Textebene, auf dem was, oder auf der Erzählebene, reden sie mit ihm und lassen sich das von ihm erzählen. Wir, für die der Text geschrieben ist, wissen aber, er ist ja auferstanden. Die Texte sind ja geschrieben, nachdem er auferstanden ist. Das heißt, wir haben es hier mit dem schon auferstandenen Jesus zu tun. Und Matthäus, der uns erzählt, ihr müsst aber an den Punkt gehen oder euch in die hineinversetzen, die eben sich fragen, wie bin ich denn eigentlich bereit, ihm zu begegnen?
Chance 50-50, dass man nicht bereit ist, obwohl man es gerne wäre.
Ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde auch sagen, man sollte sich nicht zu schnell zu den Klugen stellen und sagen, naja, ich kenne mich ja aus, ich weiß ja Bescheid und ich bin auf jeden Fall bereit. Weil wenn man jetzt mal überlegt, okay, man kann schon verstehen, die haben vielleicht, ist was dazwischen gekommen oder sie haben es auch nicht so ernst genommen oder sie haben gedacht, naja, es wird schon reichen und wenn wir liegen bleiben, kommt der ADAC oder so. Weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Also man könnte schon Verständnis dafür aufbringen, zu sagen, Menschen, die sind irgendwie, man kann sie nicht belehren und dann machen sie irgendwas, wo sie dann halt abdriften und eben nicht bereit sind. Aber ich glaube, es geht natürlich um den auferstandenen Jesus, der wiederkommt und die Frage, wie kann ich den eigentlich treffen? Und wenn wir an die Ostergeschichten zurückdenken, dann ist ja ganz oft diese Beschreibung des Zu-spät-Kommens, die ist ja da auch in einer Linie, ist ja wie eine vorgezogene Ostergeschichte eigentlich, ne? Also die stehen da, die Maria erkennt ihn nicht, auf den ersten Blick hält ihn für einen Gärtner, die anderen rennen gleich wieder weg vom Grab, der Thomas, der muss nochmal in die Wunde reingreifen. Also es ist eigentlich immer, wir kommen für dieses Erlebnis, dass das Leben zurückkehrt, obwohl wir sterben müssen, eigentlich immer zu spät. Und trotzdem gibt es eben die Möglichkeit, es zu treffen.
Uff, da haben wir ja Glück, dass wir das Leben immer wieder treffen können. Wenn ich mich so in diese Geschichte reindenke, können mir ja auch einige Sachen aufstoßen. Gut, Matthäus hat das geschrieben für Menschen, die was von Jesus hören wollen. Es ist ein bestimmter Kontext, aber diese Geschichte kann ja auch ziemlich gemein sein und einfach Leute ausschließen. Und was ist auch damit, ich möchte vielleicht gar nicht ins Himmelreich, weil ich nicht daran glaube.
Feel free. Also ich glaube, das ist nicht die, man kann das natürlich als eine Ausschlussgeschichte sehen und dann müsste man aber, wenn man jetzt ins Leben guckt, auch sagen, es gibt durchaus etwas ganz Ausschließendes darin, das Leben für sich selbst zu erkennen, ne? Also es kann schon sein, dass ich, dass mir etwas widerfährt, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier die Lampe in der Hand und ich treffe den auch und es ist mir was aufgegangen. Und daneben stehen welche, die können das überhaupt nicht erkennen und andersrum. Vielleicht ist das auch keine finale Sache jetzt hier, ja, sondern es ist etwas, also ich glaube, diese Härte, die da drin steckt, ist eine Härte, die für das Gelingen unseres Lebens und für das Sehen können dessen, was nicht sichtbar ist, schon auch gilt.
Der Lebendigkeit im Leben begegnen oder ja, dem Zugang zum Leben, damit kann ich wieder mehr was anfangen. Also ich fühle mich relativ weit weg vom Tod. Ich hoffe es natürlich sehr, dass mir jetzt kein Verkehrsunfall passiert oder ähnliches. Aber ich gehe davon aus, meine Lebenserwartung ist, ich weiß nicht, wie hoch, da habe ich noch einige Jahrzehnte. Aber dieses, das Leben treffen im Leben oder mit dem Leben verbunden sein, das trifft ja auf einen in allen Altersstufen zu.
Aber die Möglichkeit, dass du stirbst, ist gegeben mit dem Moment, in dem du geboren wirst. Also jeder erste Atemzug ist sozusagen einer, der deutlich macht, dass du auch irgendwann mal wieder aufhörst zu atmen. Und den Zeitpunkt wann, es sei denn, du nimmst dir selber das Leben, kannst du nicht bestimmen. So, das kann einfach passieren. Und jetzt Bereitschaft in Bezug auf den Tod ist nicht, dafür gibt es ja keine Lehre in dem Sinne. Ja? Es gibt nicht, wie immer, keinen 10-Punkte-Plan, wo man sagen kann, also dann sind wir im christlichen Sinne bereit. Sondern das, was Jesus ja macht, das ganze Evangelium durch, ist, dass er den Leuten ihr So-Sein als Menschen eigentlich vorhält und sagt, was macht ihr hier? Was angesichts des Todes, angesichts der Welt, angesichts Gottes, was macht ihr hier eigentlich? Das ist vielleicht das, was mit Umkehr gemeint ist. Und Vorbereitung hieße für mich jetzt im übertragenen Sinne, das ist aber eine Auslegung, das steht hier nicht, die Auseinandersetzung genau damit, also sich das sagen zu lassen und sich davon die Perspektive auf das eigene Leben und möglicherweise dann auch die Erleuchtung, die darin liegt, sich der zu stellen erstmal. Und dann wird die Wachsamkeit nicht etwas, was in der Zukunft liegt, sondern möglicherweise auch was in der Gegenwart liegt, in einem präsenten Moment zum Beispiel, in dem ich was verstehe oder in dem mir klar wird, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Das ist jetzt ein Moment, der berührt was Ewiges, viel eher als was nicht Ewiges. Also das heißt, und darin liegt ja eine Härte, ne? Also bei einer Taufe zum Beispiel hat man das auch, das will ja keiner hören. Also es will ja keiner hören, das Kind kann auch sterben oder du kannst auch sterben oder so. Obwohl wir das theoretisch wissen, ist es praktisch sehr weit weg, wie du sagst, ne? Und die, wenn man das jetzt hier drauf übertragen würde, wir machen das jetzt einfach mal. Dann wäre ich will mich damit nicht befassen oder naja, ich gucke mal, was dann passiert, wenn es auf mich zukommt. Naja, mir wird es schon nicht so schlimm, mich wird es schon nicht so schlimm treffen. Wäre das, was passiert eigentlich, wenn es dann in dem Moment vor deiner Nase ist?
Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, also ich denke relativ wenig über meinen eigenen Tod nach und finde das tatsächlich ein bisschen hart, das zu tun. Also es trifft mich. Und auch mit dem Gedanken, okay, wenn ich den präsent habe, würde ich direkt ein paar Sachen aus meinem Kalender für diese Woche streichen oder halt auch einfach nicht so wichtig nehmen, weil die wirklich nicht relevant sind. Aber doch sehr, also ich habe zum Beispiel diese Nacht von was geträumt, ich bin dann aufgewacht, war so, nee, Clara, du schläfst gerade, das ist deine Freizeit, also das ist deine eigene Zeit, nicht davon träumen und nicht daran denken, so. Aber wenn ich jetzt wirklich an den Tod denke, dann werde ich auch richtig ernst. Also mir würde dann auch eher so ein bisschen schlecht werden, weil ich das so, ja, ungewiss finde. Also ich mache mir da jetzt wenig Gedanken, ob ich dann jetzt in den Himmel komme oder nicht, weil ich einfach mir vorstelle, ich bin dann Erde oder was auch immer.
Aber das ist genau der Punkt. Also der Punkt ist, dass er so konfrontiert, dass die Frage aufkommt, was ist denn dann Himmelreich? Wenn du sagst, es gibt sozusagen einen Gott, mit dem sind wir ewig verbunden, der ist größer, als wir denken können, der ist stärker als der Tod, der macht hell, auch wenn es dunkel ist, wie auch immer. Wie sieht es aus? Das können wir uns nicht vorstellen. Und man kann an diesem Punkt, sich das vorstellen zu wollen, also den heiraten zu wollen, der wiederkommt, ja erst kommen, wenn ich bis ganz dahin gegangen bin. Und das ist, ich kann das ja, und es gibt da gibt es auch keinen, also man kann sich mit seinem eigenen Tod oder mit dem Tod, das ist ja nicht greifbar, das ist ja nicht was ich mir jetzt einmal ausdenke und dann sage ich, konfrontiere mich jetzt mit meinem Tod und dann habe ich eine gute Chance, dass Jesus kommt und mich mitnimmt ins Himmelreich. So funktioniert das ja nicht, aber es kann schon sein, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, wenn plötzlich ich jetzt gefragt werde, diese Woche, ja, also alles, was ich im Terminkalender habe, alles, was ich mache, alles, was ich esse, alles, was ich tue, alles, wen ich treffe, angesichts dessen, dass meine Zeit begrenzt ist, angesichts dessen, was der Tod macht, wenn jemand anders stirbt oder ich sterbe, was ist eigentlich noch wichtig? Wäre der Punkt, der daran ansetzt, zu sagen, okay, und was wäre dann das Himmelreich?
Was wäre das Himmelreich? Also wie können wir Himmelreich. Erstmal, wie kann man das auch anders nennen? Ich denke, dass das auch etwas sehr Interessantes ist für Menschen, die nicht glauben, weil es ja etwas gibt, nach dem man strebt oder das man ersehnt. Und für mich, wenn ich die Metapher des Himmelreichs nehme, dann finde ich das manchmal. Und das sind Momente in der Gegenwart. Also wenn ich darüber nachdenke, ist es nichts wie irgendwie ein großes Fest, auf das ich warte, was dann irgendwie passiert, sondern manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie was ganz Großes spüre oder so. Und das ist dann immer, wenn mir sehr viel Lebendigkeit im Leben passiert, in der Gegenwart.
Check, dann hast du den Bräutigam getroffen. Genau, aber ich würde eben sagen, dass die Ewigkeit oder das Himmelreich eben etwas ist, was uns übersteigt. Also etwas, das, woran wir Anteil haben können oder worauf wir hoffen können oder was sich zeigt oder was so ins Leben reinstrahlt, aber was von uns nicht zu betreten oder zu beherrschen oder vollends irgendwie das zu kriegen ist. Und das liegt in dieser Metapher, dass ich eine Bereitschaft brauche, damit ich es empfangen kann, eben drin. Und das ist auch wieder diese Figur, dass ich als Mensch immer angewiesen bin darauf, dass mir das Leben gegeben ist. Und genauso wie ich darauf angewiesen bin, dass mir das Leben gegeben ist, bin ich auch darauf angewiesen, dass sich der Himmel auftut, der mich hoffen lässt. Das ist nicht etwas, was ich von selber machen kann, sondern etwas, wofür ich mich öffnen kann.
Judith, so eine emotionale Rede. Wow, das berührt mich ja sogar. Wie ist es denn jetzt? Warte ich, dass hier jemand an meine Tür klopft? Ich schlafe ein, bin da hoffentlich mit irgendwas vorbereitet und warte, dass jemand ruft. Hey, er kommt, wach auf. Ist es wirklich so?
Also ich habe es noch nicht erlebt. Aber das Bild könnte ja vielleicht treffen. Und die Frage ist, wie trifft das Bild mich dann? Ja, das ist ja wie immer nicht die einzige Stelle. Und vielleicht ist es, und das ist das Schwierige an dem Text, ist, dass es eine Bildwelt mit sich bringt, die wir erstmal nicht so haben, ne? Es ist wiederum von Jesus, also aus der Perspektive von Jesus ist es sehr klug, weil er eben auf die Bildwelt eingeht, die er da vorgefunden hat. So, und bei dir wird er vielleicht anklopfen und sagen, hi Clara, ich bin da, ich wollte mal fragen, ob wir zusammen den Kalender gucken vielleicht.
Ach, wie lustig, ja, also es inspiriert mich wirklich. Ich nehme das mit. Ich habe da so eine richtig lustige Geschichte. Mein Vater, der hat als Student bei einem alten Ehepaar gewohnt. Das war relativ günstig in Süddeutschland. Die waren auch ein bisschen religiös, vielleicht waren sie auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen religiös. Und es gab eine Nacht, es hat gestürmt, gewittert, es war wirklich schlimm. Und mein Vater hat sich Sorgen gemacht. Und okay, er muss nach diesen alten Leuten gucken. Er weiß nicht, ob es denen noch gut geht. Da draußen sind Bäume umgestürzt, also dramatisch. Er geht also in seinem Schlafanzug und seinen Pantoffeln runter, klopft an die Tür. Grüß Gott herein. Und dann öffnet ihm der alte Mann und er trägt seinen Sonntagsanzug. Und auch die Frau trug ihre Sonntagskleidung. Die hatten den Tisch gedeckt. Ach so, sie sind's. Scheiße.
Da hatten sie wohl den Bräutigam erwartet. Ja, genau. Aber das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, um zu zeigen, wie schmal der Grat ist zwischen einem Text für Wahrheiten oder etwas für Wahrheiten und etwas Wahres in einem Text finden. Also deswegen redet er ja auch metaphorisch und nicht Prosa, ja? Also er könnte ja auch schreiben, wie man sich dann verhalten soll am allerbesten. Das macht er aber nicht, sondern er findet dieses Gleichnis. Und ich habe das bei meinen Kindern, also es ist, ich weiß nicht, diese Tradition mit den Wichteln, in alle Kitas ziehen Wichtel ein. Ich verstehe das auch total, dass das Spaß macht, das zu machen. Und ich sehe auch, dass zum Beispiel bei meinem kleinen Sohn dann auch so, der glaubt es eben vollständig, ja. Also der fragt sich, wo ist das Wichtel? Und der ist da so. Und ich verarsche ihn ja, wenn ich sage, da ist ein echtes Wichtel, weil das ist ja eine erfundene Geschichte. Und ich verstehe sozusagen die Mythologie oder dieses Gefühl, den Kindern wird da eine Zauberwelt aufgemacht und die können auch damit spielen. Ich finde gleichzeitig aber den Punkt, sie anzulügen, das ist ja keine Tatlüge in dem Sinne, sondern es ist ein bisschen ein Spielen mit einer Wahrheit und mit einer Transparenz so. Und so ist das hier auch, ja. Also wenn ich diesen Maßstab anlege, dann komme ich ja irgendwann zu dem Punkt, dass die Kinder merken, ach ja, die Erwachsenen, die haben uns Quatsch erzählt, der Nikolaus kommt nicht, der Osterhase kommt nicht und der Wichtel, den gibt es auch nicht. Das ist irgendwie gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass man das dann irgendwann nicht mehr glaubt. Das wird aber für religiöse Texte problematisch, weil da ja diese Struktur, es ereignet sich etwas in dem Text, was schon wahr ist, dann problematisch wird. Ja, und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist, die haben wortwörtlich genommen, Bereitschaft heißt, ich muss den Tisch gedeckt haben und wenn das Ungewetter sich über mir zusammenbraut, dann müssen wir bereit sein, weil wir wissen ja nicht, ob der Herr uns hier rausholt oder nicht, wenn es Gewitter kommt oder wir sterben. So, da ist null Metapher dazwischen. Und ich weiß ja nicht, ich kann auf der anderen Seite auch nicht sagen, ob es nicht auch stimmt, ja. Das weiß ich natürlich nicht. Könnte ja sein, dass es auch sich tatsächlich so vollzieht. Aber die Texte funktionieren so nicht. Das heißt, dass der Wahrheitsgehalt für mich, der da drin steckt, ist eben die Auseinandersetzung damit, das, was mir gezeigt werden soll darin. Und nicht, dass ich das für wortwörtlich für wahr halte.
Und zeitgleich, finde ich, gibt es dann doch was Wahres hier dran. Ich muss da jetzt an Mahlzeiten denken. Und ich denke mir manchmal so, wenn man Feste feiert oder so, eigentlich ist es ja schön, wenn man einen Teller immer mehr hinstellt, auch wenn man den gar nicht bräuchte, weil keine weitere Person da ist. Aber um einfach diese Bereitschaft zu haben, wenn jemand vorbeikommt, der Nachbar, keine Ahnung, eine Freundin, zufällig jemand, dass man immer Platz dafür hat. Weil es gibt ja dieses typische Denken, ich weiß nicht, ob das manchmal typisch deutsch ist, dass man dann sagt so, nee, also sie können hier nicht essen, wir haben da nicht genug. Oder keine Ahnung, und man dann halt eine Person ausschließt. Also wie jetzt bei dem Märchen Dornröschen, wo es ja auch einen Teller zu wenig gibt. Es konnten nur 12 Teller aus Gold gegossen werden, nicht der 13. Von daher finde ich, dass man so eine Metapher bereit sein, für wen oder was auch immer, einfach für die Lebendigkeit um mich herum, die mir begegnen kann, schon ziemlich wichtig.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Clara.
Tschüss.